Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ihr Lieben, ich habe euch ein paar Bilder mitgebracht. Die werden wir uns jetzt nacheinander angucken. Und ich bin mal gespannt, ob ihr merkt, was die Bilder miteinander gemeinsam haben. Soweit erstmal. Ja, was haben die gemeinsam? Was fällt euch da so ein? Es geht um Essen, jawohl. Noch jemand?
Und trinken.
Da war noch was?
Ein Bier.
Ein Bier, ja, genau, ein Bier ist auch da. Bitte? Alles hat Gott in irgendeiner Weise wachsen lassen. Okay, die Milchverpackung vielleicht nicht, sei denn sie ist irgendwie ökologisch verwurstelt. Aber ja, irgendwie. Ja, ja, okay, sehr schön. Nee, ihr habt alle recht. Mit welchem Organ würdet ihr das am ehesten verbinden?
Magen.
Magen. Noch etwas detaillierter. Mit welchem Sinnesorgan?
Geschmackssinn.
Danke. Zunge und Geschmackssinn. Jawohl. Um die Zunge soll es heute tatsächlich thematisch gehen. Ich knüpfe damit ein Stück weit an meine letzte Predigt vor 3 Wochen. Da ging es um ein anderes Sinnesorgan. Weiß es noch jemand?
Das Ohr.
Das Ohr, genau. Heute geht es um die Zunge, beziehungsweise den Geschmackssinn, ja, und manch andere Sinnesorgane, die da ein bisschen auch noch dran beteiligt sind. Ja, was passiert bei uns, wenn uns da sowas biologisch vorgesetzt wird? Erinnert euch mal auch, als ihr hereinkamt. Ich hoffe, ihr habt euch alle ein Stück Schokolade genommen. Wenn nicht, könnt ihr das nachher noch tun und euch jetzt vorstellen, wie Schokolade schmeckt. Wenn man sowas sieht und vielleicht es im Mund hat, steigen die Aromastoffe zu den Geruchsrezeptoren in der Nase. Wir klicken jetzt einmal weiter. Und manchmal nehmen wir auch Sachen wahr, die wir sofort wieder ausspucken. Warum?
Schimmel.
Schlecht. Nicht gut. Wir werden nachher nochmal darauf eingehen. In jedem Fall, was wir da im Mund haben, steigt als Aromastoff zu den Geruchsrezeptoren in die Nase und das zusammen mit den Signalen auf der Zunge verbindet sich zu einem Geschmackserlebnis. Also nicht nur die Zunge, auch die Nase ist dran beteiligt. Die irgendwie medizinisch Bewanderten, die wissen das bei euch, die können das euch jetzt noch besser erklären, wahrscheinlich Gisela zum Beispiel. Und ja, was passiert dann auf der Zunge eigentlich? Wir haben ja eine schöne Zunge im Angebot. Ja, und jetzt gucken wir uns an noch ein bisschen näher, was auf der Zunge sonst noch so zu sehen ist, ein bisschen anschaulicher. Die kleinen Papillen sind vielleicht nicht ganz so bunt, aber ungefähr gleich geformt mit verschiedenen Geschmacksrichtungen, die sie wahrnehmen können. Süß, sauer, salzig, Fett und Umami. Wusstet ihr das? Ja, wer international viel unterwegs und interessiert ist, der wusste das. Ich muss zugeben, ich wusste das vor der Vorbereitung nicht. Ich war da noch nicht so bewandert, was die Zunge angeht. Kannst du das erläutern, was Umami ist, Sarah? Wofür das, was man da schmeckt?
Ja, das ist eigentlich ein Begriff dafür, dass sowas ganz besonders gut schmeckt.
Genau, besonders gut, besonders würzig, Stück weit eine Art Geschmacksverstärker. Also ich weiß nicht, Glutamat ist vielleicht nicht das gesündeste Lebensmittel, aber im japanischen und asiatischen Raum gilt das als wohlschmeckend, deswegen Umami. Und eine Geschmacksrichtung habe ich vergessen zu nennen, das ist nämlich bitter. Bitter ist eigentlich keine Geschmacksrichtung. Nochmal weiter. So eine Peperoni, was empfindet man da? Vielleicht mag man es ein Stück weit, aber wenn ihr 2, 3, 5 Peperonis auf den Mund legt, ist das eher schmerzhaft, unangenehm. Es tränen die Augen. Das heißt, wenn ihr etwas Scharfes auf der Zunge schmeckt, werden die Rezeptoren für Verbrennungen oder für Schmerz aktiviert. In geringen Mengen mögen wir das. Vielleicht muss man deshalb auch weinen, wenn es zu scharf ist. Weil man manchmal, wenn man traurig ist, auch weinen muss. Das weiß ich aber nicht so genau. Die Zunge sagt dem Gehirn, wie die Nahrungsmittel dann beschaffen sind, von ihrer Konsistenz, aber auch von ihrer Geschmacksrichtung. Die Speicheldrüsen werden aktiviert und dann wird auch schon mal der Galle gesagt und dem Gallensaft, so, leg mal los und zerhackel und zerkleiner die Sachen mal schön. Bereite dich schon mal drauf vor. Es passt heute auch thematisch sehr gut zur Bibellese. Da ging es nämlich um Psalm 34. Und da heißt es in Vers 9, schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn traut. Schmecket mit der Zunge und seht, das Auge war kurz eingeblendet, die Nase auch, aber die ist jetzt in dem Vers nicht drin. Wie freundlich der Herr ist, wohl dem er auf ihn traut. Also wenn man schmeckt und sieht, ist das eigentlich noch viel ganzheitlicher wahrzunehmen. Auch dem Herrn zu vertrauen ist eigentlich eine ganzheitliche Sache. Uns interessiert natürlich jetzt auch, was die Zunge weiter noch mit der Bibel so zu tun hat. Das war jetzt ein Vers aus der Poesie- oder Weisheitsliteratur. In einem anderen Vers im Alten Testament, auch aus der Weisheitsliteratur, heißt es, prüft nicht das Ohr die Rede, genauso wie der Mund die Speise schmeckt. Hiob 12, Vers 11. Prüft nicht das Ohr die Rede, so wie der Mund die Speise schmeckt. Laut Bibel kann uns sogar die Zunge täuschen. Gestohlenes Brot, so heißt es in Sprüche 20, schmeckt dem Manne fein, der Frau bestimmt auch, aber am Ende hat er den Mund voller Kieselsteine. Die Frauen schneiden hier besser ab, weil sie vielleicht nicht so viel stehlen. Gestohlenes Brot schmeckt dem Manne fein, aber am Ende hat er den Mund voller Kieselsteine. Also auch im Grunde ein Bild, was uns da gemalt wird, kann sein, wenn ich großen Hunger habe oder große Lust auf etwas und ich bringe das an mich, dann bin ich vielleicht erst glücklich, aber spätestens, wenn ich im Knast sitze, stelle ich fest, das war doch nicht ganz so toll. Wie Kieselsteine. Oder um noch konkreter beim Essen zu bleiben, habe ich euch noch ein Bild mitgebracht. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Pilz kennt. Bitte? Menschenskinder, wie aus der Pistole geschossen, da kennt sich jemand aus. Was ist an diesem Pilz so besonders? Extrem giftig. Wenn mich nicht alles täuscht, der giftigste Pilz überhaupt, der bekannt ist. Das Fiese ist, aber er schmeckt gut. Wenn du also eine schöne Schmorsoße hast und hast einen Knollenblätterpilz drin, dann denkst du anschließend, oh, war doch ein gutes Essen. Und wenn du es dann feststellst, kannst du nur hoffen, dass jemand dir schnellstmöglich den Magen auspumpt. Oder aber du kannst gleich Goodbye sagen. Auf Wiedersehen. Die Zunge kann manchmal täuschen. Manches schmeckt gut und ist am Ende doch nicht so gut. Wie so manches im Leben. Denn in einem Gleichnis sagt Jesus über drei Menschen, die die Einladung zum königlichen Festmahl ablehnen, in Lukas 14, das ist auch ein Gleichnis, keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Keiner der Männer, die eingeladen waren, wird mein Abendmahl schmecken. Die hatten alle was Besseres zu tun. Der eine hatte sich eine Frau zugelegt, wollte nicht kommen. Der andere hatte irgendwie sich ein Gut zugelegt. Und beim dritten weiß ich es auswendig selber nicht mehr. Es ging alles um irgendwelche irdischen, schönen und auch nicht ganz unbedeutenden und unwegsamen Dinge. Aber für Jesus hatten sie keine Zeit. Und damit will er ausdrücken, wer hier auf der Erde mit mir nichts zu tun haben will, der will im Grunde auch mit dem Himmel nichts zu tun haben. Dem wird also das dortige Abendmahl nicht schmecken. Denn dort gibt es eigentlich nur Jesus. Im Himmel gibt es primär Jesus. Vielleicht gibt es da auch ja, eine schöne Natur, aber es gibt da nicht primär irgendein Schwimmbad, die Traumwohnung, die Traumstadt, vielleicht den Traumpartner oder die Traumumgebung, das, die reinste Luft. Es gibt primär Jesus, alles andere ist maximal dritt- oder viertrangig. Ein tolles Essen gibt es da, okay, das passt jetzt wieder gut zum Thema. Aber primär sehen wir dort Jesus. Von daher ist der von manchen Leuten lapidar dahergesagte Satz: Och, was habt ihr denn mit eurem Himmel? Ich will sowieso lieber in die Hölle. Da ist es wenigstens schön warm. Der ist gar nicht ganz so falsch. Insofern, dass die Person sich ganz klar gegen Jesus positioniert hat. Und somit letztlich, so krass es klingt, für die Hölle. Im Grunde das Getrenntsein von Gott. Da wird es warm, wahrscheinlich schön warm, wahrscheinlich eher nicht, denn in der Bibel wird der Ort der Hölle mit Heulen und Zähneklappern beschrieben. Mehrfach. Und wie anders ist doch das, was Gott für uns bereitet hat. Er sagt, schmecket und seht, wie freundlich ich zu euch bin. Und David sagt, es schmeckt und seht, wie freundlich der Herr ist. Vertraut ihm doch, dann geht es euch wohl. Begegnet ihm nicht mit Misstrauen, denkt nicht, dass er euch etwas vorenthalten will, weder in diesem Leben noch in jenem Leben. Und wenn vielleicht schon vieles bis alles schief lief, traut ihm doch zu, dass er es gut mit euch machen kann, vielleicht doch noch gut machen kann. Gott erleben. So könnte man diesen Vers auch zusammenfassen. Gott erleben. Und das ist durchaus auch sinnlich. Das Leben schmeckt anders, wenn ich weiß, ich glaube an den Schöpfer. Der Herr ist mein Freund und mein Retter. Und dieser Schöpfer der Welt ist auch mein Herr. Der hat das alles so schön und lecker gemacht, über was ich mich hier auf der Erde freue. Gott erleben ist also durchaus sinnlich. Aber es ist noch mehr. Es ist nicht einfach nur, sage ich mal, nicht nur sinnlich. Sonst hätten wir eine Art esoterischen Jahrmarkt, wo mit bisschen schönen Gesprühstößen rumgeschossen wird und gesagt hat, ja, damit wird positive Energie des Universums in und für dich frei, vielleicht noch ein schönes Lichtlein anzünden, dass die Energie noch mehr zu dir kommt. Wir wollen einfach nur ein bisschen Licht machen, ein bisschen positive Atmosphäre der Freude, dass auch der Herr unter uns ist. Deswegen zünden wir eine Kerze an. Es ist sinnlich, aber nicht nur sinnlich. Es bedeutet Frieden mit Gott. Meine Schuld ist weg und ich habe ein Ziel im Leben, aber mit Ewigkeitswert. Der Gläubige sieht die Welt mit anderen Augen. Und manches schmeckt auch ganz anders. Wenn ich vielleicht früher gerne wen verkloppt habe, ist mir das jetzt nicht mehr ganz so recht. Okay, mir traut das sowieso keiner zu, dass ich wen verkloppe. Vielleicht fällt euch aber jemand ein. Früher, wenn ich früher in der Disco war und gemeint habe, da irgendwen aufziehen zu müssen, na dann mache ich das jetzt nicht mehr als Christ oder weiß, dass es im Grunde mehr gibt, dass ich um meinen Partner beten darf. Wenn ich früher schlecht geredet habe, na es vielleicht jetzt immer noch tue, dann weiß ich aber, das will ich eigentlich nicht tun. Das schmeckt mir eigentlich nicht so gut. Ich kann es vielleicht auch durch konstruktive Kritik zum Ausdruck bringen. Der Gläubige weiß auch in notvollen Situationen, mein Gott ist bei mir, er hält mich. Und das weiß er, weil er merkt, Gott hat ihm schon oft geholfen. So wie auch David, der diesen Psalm 34 verfasst hat. Der schreibt nämlich unmittelbar zuvor, als ich den Herrn suchte, antwortete er mir. Und rettete mich aus allen meinen Ängsten. die auf ihn blicken, werden strahlen und ihr Angesicht wird nicht beschämt. Als dieser Elende rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten. Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und rettet sie. Wenn du den Herrn fürchtest, ihm vertraust oder dies möchtest, darfst du deinen Namen da einsetzen. Und weil dem David das groß vor Augen steht, fängt er sein Lied auch bewusst mit Gotteslob an. Deswegen lesen wir ganz am Anfang von Psalm 34. Wir bauen die Kost jetzt größtenteils von unten her auf. Ganz drüber diesem Psalm steht: Ich will den Herrn loben, alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein. Da gibt es auch wieder ein Organ, was wir besonders brauchen: die Zunge. Ohne Zunge kann ich nicht singen. Ohne Zunge, versuch mal ohne Zunge zu sprechen, die irgendwie ausgeschaltet, das spielt mich wirklich. Ich könnte mich noch viel schlechter verstehen. Wir brauchen die Zunge zum Sprechen, und je mehr ich versuche, mit der Zunge zu artikulieren, desto besser könnt ihr mich tendenziell verstehen. Und das Loben, dazu brauche ich auch die Zunge. Und ja, zum Schmecken, zum Essen, sich freuen am Gesang, sich freuen an der Geschmacksvielfalt, die der Herr geschaffen hat. Übrigens, dankbaren Menschen schmeckt auch das Essen besser. Ich weiß ja nicht, ob das für dich selbstverständlich ist, dass dein Ehepartner für dich kocht oder dass vielleicht mal jemand anders für dich kocht oder dass du Essen auf dem Tisch hast oder dass deine Eltern für dich kochen. Uns fällt vielleicht auch, wenn es nicht ganz so gut schmeckt, und bringen das dann ein. Aber wie wäre es, wenn wir vielleicht erstmal dafür danken, dass wir überhaupt was zu essen haben? Dann schmeckt dir das Essen gleich ein bisschen besser. Und du schmeckst auch anderen besser. Du bist für andere genießbarer, sagen wir es mal so. Das ist vielleicht noch verständlicher. Vielleicht mal so ein Ding zum Mitnehmen. Nimm dir das bewusst mal vor, beim nächsten Mittagstisch dafür zu danken. Wenn du den Eltern dankst oder deinem Partner, dann dankst du auch Gott dafür. Und über das Essen hinaus, nimm mal vor, jeden Tag ein Lob an deinen Ehepartner oder an jemanden aus deiner WG zu sagen, Wohngemeinschaft, deiner Wohnung. Und wenn du vielleicht alleine bist, mit wem wirst du telefonieren? Man redet über Gott und die Welt, sprech mal ein Lob zu, einen Dank. Das lobt auch den Herrn, alle Zeit. Weiter geht's bei David. Der bleibt nicht bei einem Vers stehen, der muss noch ein bisschen weiter rühmen und sagt: Hier, meine Seele, komm, muss dich ein bisschen ermannen, meine Seele, rühme den Herrn. Sie soll sich des Herrn rühmen, die Seele, die Elenden sollen es hören und sich freuen. Und jetzt geht er gleich zum Plural über. Erhebt mit mir den Herrn, ihr anderen, lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen. Passiert auch mit der Zunge. Gott zu loben, aber auch gute, wahre Dinge über andere zu reden, das ist was Gutes. Und in der Gemeinschaft verdoppelt sich das freudige Lob. Viele Zungen, viel Gotteslob. Wir werden da gleich noch ein ganz bekanntes, älteres Lied singen. Ihr dürft jetzt schon mal raten, welches das sein könnten. Viele Zungen, viel Gotteslob. Ja, loben sogar, wenn manche Medikamente vielleicht nicht mehr anschlagen. Ich war sehr dankbar, dass das Antibiotikum angeschlagen hat am Mittwoch. Ich hatte eine dicke Mandelentzündung. Jeder Schlucken hat sehr wehgetan. Aber mehr als einen Tag hatte ich nicht auszuhalten. Am nächsten Tag habe ich noch ein bisschen was gemerkt und dann ja, war es weg. Das Antibiotikum sollte man ja immer bis zum Schluss nehmen. Aber was bin ich dankbar, dass das angeschlagen hat. Manche Sachen schlagen nicht mehr an. Wo nehme ich dann meine Hoffnung her? Und wenn womöglich das unmittelbare Ziel der Tod ist, das Sterben. Ich habe uns einen Artikel mitgebracht über einen, zumindest in den USA, insgesamt auch bei manchen Evangelikalen bekannten Pastor und Autor Timothy Keller. Timothy Keller, ich weiß nicht, wer den kennt. Er wurde 72 Jahre alt, hat eine Gemeinde in New York gegründet, die mittlerweile über 200 Tochtergemeinden hat. Und in 48 verschiedenen Städten sind die gegründet und vertreten. Viele Bücher geschrieben und hat sich, als die Diagnose Bauchspeicheldrüsenkrebs kam, sehr mit seinem persönlichen Leben, mit dem Glauben noch einmal mehr und auch seiner Vorbereitung aufs Jenseits auseinandergesetzt. Und ich habe euch ein paar Sätze mitgebracht, die ja in IDEA vor 2-3 Ausgaben abgedruckt waren. Ich lese selbstverständlich nicht alles. Das Buch möchte ich empfehlen. Hieraus die Auszüge. Er schreibt: Seit meiner Diagnose haben meine Frau Kathi und ich gemerkt, je mehr wir versucht haben, aus dieser Welt den Himmel zu machen, je mehr wir Trost und Sicherheit in dieser Welt gesucht haben, desto weniger konnten wir uns an ihr freuen. Zu unserer Überraschung und Ermutigung haben Kathi, meine Frau und ich entdeckt, dass wir diese Welt umso mehr genießen können, je weniger wir versuchen, sie in einen Himmel zu verwandeln. Wir haben gemerkt, dass die einfachsten Dinge mehr Freude denn je bereiten, vom Glitzern der Sonne auf dem Wasser und den Blumen in der Vase bis hin zu unseren Umarmungen, ja auch unserem Sex und unseren Gesprächen. Diese Veränderung war jedoch keine Revolution über Nacht. Während mir die Wirklichkeit Gottes langsam, aber schmerzhaft und unter vielen Tränen immer tiefer im Herzen bewusst wird, sind die einfachsten Freuden dieser Welt zu Quellen von Glück geworden, täglich. Erst als ich himmlischer gesinnt wurde, konnte ich das Irdische als Gottes Geschenk immer mehr wahrnehmen. Und nun kann ich aufrichtig und ohne Übertreibung sagen, ich war noch nie in meinem Leben so glücklich und getrost, aber es stimmt auch, dass ich noch nie so traurig war. Um uns zu erlösen, wurde Jesus durch Leiden und Tod zum Wegbereiter. Er ist unser Vorkämpfer, der den Tod getötet hat. Er hat ihn besiegt und als Gläubige dürfen wir an seiner Auferstehung teilhaben. Das ist unsere Hoffnung. Timothy Keller, wenige Wochen vor seinem Tod. Aber wie hoffnungsvoll. Und da bin ich sehr dankbar, dass dieses Loben selbst angesichts der letzten Wegstrecke kein Ende nehmen muss. Ein letztes: Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel. Das ist es, was Timothy Keller durchbuchstabiert hat. Den Herrn fürchten. Trägt mich das wirklich, was ich Jahrzehnte gepredigt habe? Glaube ich wirklich an die Auferstehung? Trägt mich das, wenn es ganz existenziell wird? Wenn wir Gott fürchten, haben wir keinen Mangel. Vielleicht hast du nicht alles, was du willst. Aber du hast keinen Mangel. Vielleicht hast du nicht so viel Geld, nicht so viel Reichtum wie deine Nachbarn. Aber du hast keinen Mangel. Vielleicht hast du vielleicht sogar manche Not auf einmal, die du vorher nicht hattest. Was weiß ich, bei dir selber, bei anderen in der Gesellschaft, vielleicht siehst du manches, was schiefläuft. Aber letztlich, wenn du den Herrn fürchtest, hast du keinen persönlichen Mangel. Vielleicht wird dir sogar mit Schrecken bewusst, was den anderen fehlt, weil sie Jesus nicht haben. Aber du hast keinen Mangel. Du merkst, wie reich du sein darfst. Ja, Gott fürchten und ihm vertrauen. Diese Kombi, lasst uns die täglich üben. Auch beim Loben am Mittagstisch, beim Loben, vielleicht während der Autofahrt. Lass dir das gefallen und du wirst überrascht sein, was für ein gutes Menü der Herr dir für jeden einzelnen Tag zusammenstellt. In Freude, wie in Leid, auf ihn sehen. Ich bete. Herr Jesus, danke, dass wir schmecken und sehen dürfen, wie gut du zu uns bist. Paradoxerweise manchmal in manchen tiefen Situationen stärker, als wenn das Leben so gewöhnlich vor sich hin plätschert. Danke auch für das Beispiel von Timothy Keller und danke, dass wir selber dich so erleben dürfen und zu dir beten dürfen. Dir sei die Ehre. Amen.